gehen wir in die letzte Stunde, die wollen wir noch wirklich nützen, weil da liegt Heißes vor, möchte ich sagen. Und ich glaube auch, also ein bisschen möchte ich am Podium noch diskutieren, aber ich habe den Eindruck, ich werde es dann vielleicht doch auch bald einmal eröffnen. Also der Hintergrund ist derjenige, dass wir auch so Reue im Auditorium haben und vielleicht auch von hier eine Rückmeldung kommt. Dann haben wir natürlich dadurch, dass die eine Veranstaltung des Hilfswerk Initiative Christi Orient ist, nicht, dass also da müssen wir auch wie dieser Topos umgeht, dass von dieser Seite etwas kommt. Ich möchte vielleicht bei der letzten Folie anfangen. Christenverfolgung und dein nicht generell. Ne? Das hat Terminus. Und jetzt würde ich gern vielleicht bei Ihnen an, aber dann auch zu und Sie können auch gegenseitig, ich gehe dann ein bisschen zurück, ich bin nur vorn wegen dem Mikrofon, also Sie können auch hinter mir sich koordinieren oder so, aber beim Mikro muss man reinreden. Wie definiere ich Christenverfolgung? Das ist einmal vielleicht ein Thema. Ist Christenverfolgung erst dann, wenn jemand mit der Waffe vor mir steht und sagt, sie werden jetzt verfolgt, oder ist es dieser eine Satz, dann werden wir die Köpfe ernten, ist das dann die Christenverfolgung? Oder ist Christenverfolgung schon, wenn ich sozusagen die Lebensgrundlagen entziehe, aus irgendwelchen Gründen? Nicht? Also das verstehe ich schon, dass das dann alle Minderheiten betrifft, nicht? Aber in der Kabul-Region ist das ein Grenzbereich, nicht? Weil das war schon auf die Christen fokussiert auch. Nicht? Also, und mein zweiter Punkt wäre dazu, zur Jizya, ich habe das publiziert in einem Aufsatz auch, da ist auch die UNO dem aufgesessen, muss ich dazu sagen, weil zumindest für Mosul hat das nicht zugetroffen, da hat der IS hat sich nicht daran gehalten, er hat das zwar, diese Jizya, die von seit dem großen Kalifen praktisch da ist und dann von den Umayyaden weitergemacht worden ist das ein Topos gewesen, hat man dann gesagt, jetzt ist eine eigene Deklaration für die Jesiden gekommen, aber nicht für die Christen. Und die Christen bräuchten nur die Jizya zahlen und darauf sind sie auf die Jizya nicht eingestiegen, sondern die Jizya, diese Kopfsteuer, die man zahlen hat können von, man hat dann den Dhimmi-Status, also diesen schutzbefohlenen Status als Leute des Buches. Da hat sich der IS nicht, zumindest in Mosul, nicht dran gehalten. Ich weiß jetzt nicht, wie das im Gebiet ist, von Idlib eben war. Da hat man sich nicht darauf verlassen können, schon gar nicht beim IS. Aber das sind zwei Fragen, bitte.
Darauf verlassen hat man sich beim IS auf gar nichts können, würde ich mal sagen. Ja? Das stimmt, dass es in Mosul de facto die Möglichkeit nicht gegeben hat. In Raqqa schon, in ihrer Pseudo-Hauptstadt sozusagen, da hat es tatsächlich einige Christen gegeben, die dort durch Jizya-Zahlung überdauert haben. Aber was es dort auch nicht gegeben hat, ist eine aktive christliche Gemeinde. Also man hat sozusagen die Leute dort sein lassen und man hat auch immer höhere finanzielle Forderungen für diese Jizya. Also die ist sozusagen jedes halbe Jahr erhöht worden. Verlangt, was dann dazu geführt hat, dass die so sukzessive weggegangen sind. Also ich glaube, am Schluss war noch eine Familie dort oder so. Ja. Und das ist offenbar jetzt auch das Problem in Idlib, dass diese Jizya sehr hoch angesetzt ist und wohl auch dazu dienen, also de facto der legitimierten Beraubung der christlichen Bevölkerung dient. Ja. Ich habe das im Gegensatz zu den Jesiden gemeint, ja, die für diese überhaupt keine Möglichkeit gegeben hat oder auch für die Schiiten legal in irgendeiner Form im IS zu bleiben. Ja. Also für sie, für den IS waren sozusagen aus Perspektive des IS Apostaten oder Teufelsanbeter, das war der Vorwurf an die Jesiden, noch einmal schlimmer als die Christen. Und da kommen jetzt auf den ersten Teil der Frage, nämlich was ist sozusagen Christenverfolgung? Für mich würde für den Begriff Christenverfolgung die Notwendigkeit bestehen, dass Christen als Christen spezifisch verfolgt würden. Ja? Und wir haben einfach in der Region eher ein Problem im Umgang mit religiösem Pluralismus und im Umgang mit kleineren Gruppen, die eben aus Mangel an Rechtsstaat und staatlichem Gewaltmonopol größeren Gruppen gegenüber sehr vulnerabel sind, sage ich jetzt einmal. Ja. Also insofern finde ich verschleiert der Begriff Christenverfolgung, dass es sehr viele andere Gruppen gibt, denen es mindestens so schlecht geht in der Region. Und der Begriff tut so, als wäre es sozusagen, als gäbe es eine von verschiedenen oder von den Muslimen durchgeführte Verfolgung der Christen. Ja. Es sind definitiv einzelne Gruppierungen, wie zum Beispiel der IS oder die Hayat Tahrir al-Sham, wo man sagen kann, die betreiben eine Verfolgung religiöser Minderheiten. Und es ist definitiv so, dass die Lebensgrundlagen für viele Menschen in der Region teilweise zerstört, teilweise zumindest massiv erschwert worden sind. Ja. Aber auch das betrifft jetzt nicht einmal nur die religiösen Minderheiten, sondern das, da müsste man sich jede Region gesondert anschauen. Es ist richtig, am Habur-Fluss fürchte ich, dass es keine christlichen, also diese assyrischen Dörfer auf Dauer nicht mehr geben wird. Ja. Also ich rechne nicht mit einer Rückkehr dieser Menschen, weil da bin ich ja vielleicht ein bisschen pessimistischer wie du, Petra. Die Erfahrung zeigt meistens, dass Menschen, die einmal geflohen sind, nicht mehr zurückkehren. Das sind ganz wenige Ausnahmen und selbst diese Gebildeten, die dann bei der Rückkehr irgendeine Chance haben. Ich kenne genug Leute, die vor Saddam aus dem Irak geflüchtet sind, dann zurückgekehrt sind und nach ein paar Jahren illusioniert wieder nach Europa zurückgekehrt.
Absolut. Ja. Ich glaube, dass das jetzt nicht ein Bericht des Status Quo ist, sondern einfach das Aufzeigen von einer Möglichkeit, wo man irrsinnig viel Know-how noch braucht, wie man das umsetzt. Ich würde noch ganz gern zur Lage der Christen in Syrien was ergänzen und auch hier ein bisschen Christenverfolgung damit einbeziehen, vielleicht erst über Bande. Ein Aspekt, der aus meiner Sicht sehr relevant jetzt im Kontext des syrischen Konfliktes ist, die besondere Rolle der Orthodoxie, ich nenne es jetzt einmal im Überbegriff, in Syrien für die russische Engagement im Syrien-Konflikt. Das ist ja schon wesentlich älter als der Konflikt. Wladimir Putin steigt 2015 dann in den Konflikt ein mit der Luftwaffe, kriegt einen Brief vom Assad, wo der schreibt, hey, ich kann nicht mehr, ich brauche euch. Faktum ist aber, dass eigentlich mit der Gründung in den 40ern bereits hier ein Vasallstaat entsteht, der ja im Kalten Krieg auf der sowjetischen Seite ist. Und da immer wieder auch Truppen stationiert sind. Und was mir aufgefallen ist, im Großraum Damaskus, also wenn man jetzt einmal das beschauliche Zentrum verlässt und man wirklich in eine Kirche geht, ich war am Ostersonntag zum Beispiel, in einem Flächenbezirk, sage ich mal, da wird Russisch gesprochen in der Kirche. Warum? Für russische Soldaten oder damals sowjetische war eine Versetzung nach Syrien eine Möglichkeit, den Glauben zu leben. Das war auch populär bei religiösen Soldaten. Da gab es dann auch viele Ehen. Also hier ist natürlich in dieser Differenziertheit, sieht man es in diesem engen Kontext des syrischen Konfliktes nicht mehr. Worauf will ich hinaus? Die Identifikation der Syrer mit dem syrischen Regime, vor allem mit der besonders Brutalität jetzt auch der russischen Luftwaffe, kann natürlich langfristig, also da geht es, freilich, ich sehe es wie du, Thomas, man arrangiert sich mit dem Stärkeren, auch ja, gibt ja auch Hinweise der koptischen Christen in Ägypten, die sehr stark damals 2013 auf Seiten des Assisis waren. Auch hier habe ich gespürt im Vorfeld, man hatte Angst natürlich vor den Muslimbrüdern, hat da hier die sichere Bank gewählt. Hier befürchte, glaube ich, vermute ich, könnte natürlich auch langfristig Ressentiments entstehen, die man natürlich im Auge haben sollte, könnte. Ganz vorsichtig formuliert.
Das russische, das ist ein wichtiger Punkt, auch das Einsetzen, sozusagen die russische Orthodoxie setzt sich für die Christen im Nahen Osten jetzt ein. So, das geht Hand in Hand mit dem Abzug der Amerikaner und dass die Russen jetzt natürlich den ehemaligen Vasallenstaat Syrien wieder in Besitz nehmen. Und es gibt in Russland selbst sozusagen eine Unterstützung des Regimes von der Orthodoxie. Also dort kann man wirklich noch von einer Art Cäsaropapismus derzeit sprechen. Hart dran, sage ich einmal, vorsichtig. Ne? Und natürlich
wird uns passt langfristig das da hinein, beschäftigen, glaube ich.
Und das wird uns langfristig beschäftigen. Nicht? Und irgendwann fällt das, und mein griechisch-orthodoxer gesagt, wird das den Russen auf den Kopf fallen. Nicht? Das ist natürlich das Schwierige dabei, wie das geht.
Übrigens vielleicht eine kleine Ergänzung dazu. Parallel gibt es auch die Verbindung vor allem von evangelikalen Gruppen mit der USA, ja? Die genauso ähnlich, wie du das jetzt mit den Orthodoxen geschildert hast, dazu führt, dass vor allem im Irak die Christen irgendwie als Teil einer Besatzungs- Macht und so weiter gesehen.
Das habe ich schon ein bisschen anklingen lassen mit diesem Kolonialismusgeschichte aus den Pogromen des 20. Jahrhunderts. Auch im Libanon haben wir eine unähnliche Situation, wo es ja auch eine quasi Allianz mit der Hezbollah gibt, ja, mit, wo man sich jetzt ähnlich jetzt ein bisschen mustert. Du hast die christlichen Truppen in Hasht al-Shaabin, das schiitische Netzwerk, auch sehr, sehr zu Recht dann verortet. Hier muss man natürlich auch immer wieder schauen, welche Zweckallianzen werden da gegründet, was kann das dann auch langfristig eben bedeuten für, ich versuche jetzt einmal vor der Verfolgung schon mal Pogromstimmung, Ressentiments natürlich zu schüren, welche Rolle hier auch natürlich die christlichen Communities hier einnehmen.
Darf ich einmal kurz die Perspektive wechseln? Wir von der ICO haben eigentlich immer Gäste aus den Orientieren, normalerweise nicht. Das haben wir diesmal wegen der Pandemie nicht gehabt. Warum? Weil wir sozusagen einen halbwegs authentischen Blick auf den Orient werfen wollen und müssen. Nicht? Der ist natürlich auch wieder, wenn man kommt davon, wen lade ich ein und wer sagt was, auch dazu. Die Frage ist jetzt, wie schaut der Westen auf den Nahen Osten? Wir schauen das auch aus einer christlichen Perspektive her. Und wie gehe ich damit um, auch als Journalistin? Nicht? Also wenn ich jetzt in eine Notsituation sehe, wir wollen helfen, nicht? Da gibt es auf der einen Seite den Entzug der Existenzgrundlagen, auf der anderen Seite, wie Sie dann gesagt haben, ja, wenn wir dann helfen, fördert das dann wieder die Abwanderung, was dann genau, wie wir gestern auch von Hannah Gronem gehört haben, kontraproduktiv ist. Nicht? Also wie gehe ich mit dieser Spannung um, also auch journalistisch? Ist es gut, dass ich dann einfach sage, ja, da sind alle verfolgt, nicht? Dann tue ich sozusagen sensibilisieren, entwickle ein Narrativ in diese Richtung. Muss ich differenzierter umgehen? Habe ich den Raum als Journalistin, differenzierter umzugehen und zu schreiben? Liest das dann noch wer? Was mache ich? Wie gehe ich damit um?
Ja, ich fand es interessant, als Journalistin, ich habe vor 3 Jahren von der Zeitung des Deutschen Bundestages, das heißt das Parlament, einen Auftrag bekommen, eine sehr, sehr lange Reportage über Christen im Nahen Osten zu verfassen. Und habe dadurch viele Kontakte geknüpft und eben, wie gesagt, sehr spannende Ansätze, wie eben dieser Bischof. Und da habe ich eigentlich nur aus den Redaktionen, na, das wollen wir nicht, na, das interessiert uns nicht, na, das machen wir nicht. Man hier, spürt hier schon eine gewisse Berührungsangst, da eben Christenverfolgung von gewissen Spektrum der politischen Parteien entsprechend ausgenutzt wurde, dass man in dem Moment, wo man das thematisiert, auch in dieses Fahrwasser gerät. Ja. Ich glaube, auf die Aufgabe, also ich als Journalistin gehe mit sowas ganz andersrum als der Wissenschaftler Schmiedinger, ich sitze dann lang in den Kirchen. Also ich sitze da rum und schaue denen zu und gehe da mit denen herum und schaue mir einfach ein bisschen an, wie fühlt sich denn das an, Christin zu sein, Christ zu sein. Was passiert denn da, wenn die in Tag dann von der Kirche heimgehen? Und ich merke, und wenn ich dann wahrnehme, hier gibt es Probleme, würde dann sofort reingehen und eine Reportage machen. Ich lasse mir es aber nicht sozusagen von jemandem anschaffen. Also ich bin ja, aber das ist meine, wiederum, wenn man einlädt, ja, ich bin halt auch sehr, sag ich mal, eine Journalistin, die sehr dicht an der Basis arbeitet und da gehen andere vielleicht ganz anders damit um. Also ich scheue, so gut es geht, Würdenträger, ich rede einfach gern mit Menschen am Boden und da muss ich sagen, habe ich nicht dieses Gefühl der extremen Virulenz der Frage der echten Bedrohung erlebt, aber sehr virulent der Frage der Flucht aus dem Land.
Scheue Würdenträger, da fällt mir der Stefan Meyer ein. Scheue Würdenträger. Ja, aber da ist ein Aufgelegter für den Wissenschaftler. Aber es kommt, ich möchte was dazu sagen, es gibt Wissenschaftler, die publizieren nicht? Also, und schreiben ihre Aussätze, aber es gibt Wissenschaftler, die auch Wissenschaftskommunikation machen. Also Thomas Schmiedinger, den hört man ja dann, Ö1 Mittagsjournal, gut, das ist eh schon wieder ein bisschen elitärer Kreis, der zuhört, nicht unter Umständen, aber man muss das ja auch kommunizieren als Wissenschaftler, nicht? Also es ist immer mehr auch gefordert Aber es ist ein anderer Zugang, wie die Frau Ramsauer gerade
festgestellt hat. Es ist natürlich ein anderer Zugang, wobei ich glaube jetzt auch nicht in dem Sinn ein typischer Politikwissenschaftler bin, allein schon, weil ich überhaupt runterfahre. Aber was ich natürlich schon tue, ist, dass ich mit politischen Repräsentanten auch sprich.
Ich versuche den Schwerpunkt anzulegen.
Ich bin im zweiten Fach eben Sozial- und Kulturanthropologe, insofern interessiert mich natürlich diese Nicht-Repräsentanten-Perspektive auch, aber ich denke mir schon, also wenn ich merke, eben zum Beispiel, der Klerus einer bestimmten Kirche ist in jedem Ort, in den ich hinkomme, pro syrische Regierung, dann versuche ich mir, dem auf die Spur zu gehen, warum ist das so? Das kann ja nicht sein, dass sozusagen jeder eine bestimmte Position einnimmt. Und dann kommt man eben auf diese Frage, wie positioniert sich sozusagen die Führung einer Kirche, wo ist die geografisch verortet und so weiter. Ich bin kein Journalist, obwohl ich auch manchmal was Journalistisches geschrieben habe, ja. Aber auf die Frage, wie man mit dem hier in der Wissenschaftskommunikation umgeht, ich versuche halt immer auch Dinge zu erzählen, die das Bild vielleicht ein bisschen komplexer machen. Ja. Es gibt halt nicht nur die Fluchtgeschichten, sondern es gibt auch Aufbaugeschichten. Ja. Seit 4 Jahren gibt es auch eine Catholic University Erbil, die vor 4 Jahren gegründet worden ist, ja, und die nicht nur christliche Studierende hat, sondern auch muslimische, jesidische, die eine der modernsten Unis in Erbil ist und die von der Diözese der Chaldäischen Kirche dort betrieben wird. Ja. Solche Beispiele gibt es halt auch, ja, und ich denke mir, wenn man über die Situation von Christen im Irak zum Beispiel einen journalistischen Beitrag machen würde, wäre es aus meiner Sicht wichtig, eben nicht nur die Verfolgungsgeschichten zu erzählen, sondern auch diese Geschichten zu erzählen und vor allem die verschiedenen christlichen Akteure auch in ihrer Akteursqualität ernst nehmen. Also ich erzähle ungern Opfergeschichten, weder sozusagen in wissenschaftlichen Texten noch in journalistischen. Natürlich wurden die Jesiden in Sinjar oder die Christen in der Ninive-Ebene Opfer des IS, aber selbst in dieser, wenn man so will, Funktion als Opfer hatten sie immer auch Akteursqualität, haben sich gewehrt dagegen, haben sich bewaffnet, haben Hilfe von außen gesucht, die nicht vom Himmel gefallen ist, sondern gesucht wurde. Und ich denke mal, dieses so eine Perspektive, die gewissermaßen auch Selbstermächtigung von Minderheiten inkludiert, die zum Beispiel eben auch inkludiert, was tatsächlich neu ist oder zumindest neu für die letzten 80 Jahre, die inkludiert, dass es jetzt auch bewaffnete christliche Milizen gibt. Also es hat es im Osmanischen Reich dann auch gegeben, ja, aber dazwischen nicht mehr. Das sind Sachen, die, denke ich, auch erzählenswert sind, ja.
Ich mache noch eine Runde am Podium, dann brauchen wir ein Saalmikro, weil dann gehe ich dann auf die Fragen ein. Sie haben das ist ein Problem, jetzt gibt es eine christliche Identität ohne Europa-Connex. Nicht? Also das, ich kann mich an 2 Situationen erinnern, vor dem zweiten nach Kuwait ein Marsch, Irakkrieg, oder was der erste ist, aber egal, da hat dann war im Libanon und da hat mir dann ein höherer Repräsentant der maronitischen Kirche gesagt, ja hoffentlich passiert das jetzt nicht, das ist sozusagen angestanden, nicht? Weil dann kommen die Amerikaner, die werden mit dem Christentum identifiziert, wir werden dann mit dem Westen identifiziert und der Westen weiß nicht einmal, dass es uns gibt. Nicht? Also das ist sozusagen das, das eine Problem, das da rausgekommen ist. Ein zweites Problem ist auch, diese schreckliche Geschichte der Hinrichtung von koptischen Christen an der libyschen Küste, wenn Sie sich erinnern können. Und das war, die sind eigentlich für uns, für Europa gestorben, weil die Message war, da sind Christen dort gewesen und der hat sogar vom Römischen Reich gesprochen, wir werden das Römische Reich stürmen, der IS. Das heißt, die haben nehmen bewusst, der Terroranschlag hat den Sinn, möglichst publik zu sein. Nicht? Der Mörder vergrabt sein Leichen im Garten, nicht? Das aber der Terroranschlag will publik sein. Und das heißt, wie kann die Message am meisten den anderen treffen? Also nehme ich Christen her, weil Europa ja christlich ist und den Christen hilft. Das heißt, die Hilfe kann sich auch negativ auswirken. Und das wissen wir auch aus den Kolonialgeschichten her, dass es hier muslimische Ressentiments gegenüber den Christen gibt. Also was machen wir damit? Gibt es diese Identität ohne im Nahen Osten und Europa-Konnex? Das sind aber die genuinen, dort gewachsenen Christen, wenn ich nicht die Evangelischen dazu nehme, die sozusagen vor dem Islam dort sind. Wie kann man helfen, ohne dass man die Christen in Gefahr bringt? Das ist eigentlich nicht angedacht.
Was mir immer so wichtig ist, ich glaube, das sieht der Thomas ganz ähnlich, aber wahrscheinlich kann er es noch besser erklären, dass man unbedingt einen ganz großen Unterschied machen muss zwischen IS, Islamischer Staat, Ideologie und dem Islam. Und da würde ich sogar noch einmal differenzieren zum Dschihadismus. Die Ideologie des IS halte ich für eine Sektenideologie, die sich islamischer Codes bedient und die entstellt. Und ich glaube, so diese Inszenierung damit mit Libyen, das ist auch immer innerislamisch gedacht und ich glaube, das lässt sich so nicht verhindern. Ich denke mir, diese Kreuzzugsrhetorik, die manchmal, wir erinnern uns vielleicht ganz kurz nach 9-11 auch seitens des Westens durchgeklungen ist, beim Bush. Crusade, ja. Das ist dann, da hat man natürlich hier eine ganz, ganz gefährliche Dynamik plötzlich. Und hier glaube ich auch, dass es einfach ganz wichtig wäre, die Akteure vor Ort, die der Thomas jetzt sehr angesprochen hat, auch als Akteure sprechen zu lassen. Und hier nicht zu sehr Patronanz zu zeigen, glaube ich.
Das ist auch ein wichtiger Punkt der Differenzierung. Also wir sollten differenzieren, haben wir bisher gelernt, also zwischen Christenverfolgung, Entzug der Existenzgrundlage, Diskriminierung, Benachteiligung. Also da gibt es verschiedene Facetten. Wir müssen aber auch auf der anderen Seite differenzieren, also zwischen Islam und Extremismus. Und da haben wir jetzt einen Experten da. Vielleicht könnten Sie für das Auditorium mal islamischer Extremismus, Fundamentalismus, Dschihadismus und was haben wir gehabt, IS.
Zwei große Unterscheidungen treffen. Ja, das eine ist sozusagen der Islam als Religion. Und natürlich ist der Islam genauso wie das Christentum in einer Phase entstanden, in der es die moderne Trennung von Staat und Religion, Gesellschaft und Religion nicht gegeben hat. Das heißt, beide Religionen, wie alle anderen, die schon länger existieren, auch haben potenziell die Möglichkeit, daraus auch politische Programme abzuleiten. Das können aber sehr unterschiedliche sein. Und eine Variante, die man manchmal als Sammelbegriff auch hier verwendet, ist der Begriff des politischen Islam. Manchmal verwenden auch vor allem Journalisten gern den Begriff des Islamismus. Das sind aber sehr unpräzise Begriffe, die jeder Autor und jede Autorin oft unterschiedlich verwendet. Gemeint ist damit in irgendeiner Form aus dem Islam eben eine Form von Ideologie zu machen und Gesellschaftsordnung, politische Ordnung. Aber auch da haben wir ein irrsinnig breites Spektrum, das eben von den Moslembrüdern, von Gruppierungen wie der türkischen Regierungspartei AKP bis eben zum Dschihadismus reicht. Und was ist jetzt sozusagen der Unterschied von Dschihadismus zu allen anderen Formen des auch eben politischen Islam? Das ist im Wesentlichen tatsächlich diese sektenhafte Struktur, die darauf basiert, dass Dschihadis einerseits die Frage des sogenannten kleinen Dschihad, des Dschihad as-Sharia, anders beantworten wie die meisten Muslime und andererseits Takfir betreiben. Was ist mit Takfir gemeint? Takfir heißt auf Arabisch eigentlich sozusagen Unterscheidung, Trennung, aber gemeint ist damit, dass diese dschihadistischen oder takfirischen Gruppen sich das Recht herausnehmen, zu entscheiden, wer Muslim ist und wer nicht. Und aus Sicht des IS sind die allermeisten Muslime weltweit vom Glauben abgefallen, weil sie nicht die Islaminterpretation verwenden, die sie selbst an den Tag legen. Und darum sind die meisten Muslime eben aus Sicht des IS Apostaten. Und es gibt dem IS auch das Recht, aus Sicht des IS andere Muslime zu töten. Und das ist ja der Grund, warum es trotz dieser genozidalen Verfolgungen eben von Christen und Jesiden im Irak mehr muslimische Opfer des Dschihadismus gibt wie nicht-muslimische.
Ja, weil ich da noch ganz kurz ergänzen darf, der IS ist ja eigentlich im Irak entstanden, wenn man genau betrachtet, aus der irakischen Al-Qaida heraus. Und da gab es ja diesen Konflikt zwischen Schiiten und Sunniten nach der amerikanischen Invasion.
Darum ist sie stärker antischiitisch.
Darum ist sie antischiitisch in der Grundstruktur und nicht antichristlich oder anti-sonst was, sondern aus der Geschichte des IS heraus, die so eng mit diesem Machtkampf zwischen Sunniten und Schiiten im Irak nach der amerikanischen Intervention verknüpft war. Eben wie der Thomas auch formuliert hat, sind Schiiten eigentlich und andere Gläubige deutlich gefährdeter von Gruppierungen der dschihadistischen Sorte, vor allem des IS.
Vor allem des IS, weil das, was du jetzt gesagt hast mit dem Antischiitischen, ist noch einmal eben eine Spezialität des IS. Die Al-Qaida ist zwar tendenziell antischiitisch, aber das hat sozusagen relativ früh, wo die Vorgängerorganisation des IS noch Teil der Al-Qaida war, schon einen Konflikt, einen inhaltlichen gegeben, den man auch nachlesen kann, weil es so einen Briefverkehr gibt, der abgefangen worden ist zwischen Zarqawi und Zawahiri, also IS-Vorgänger und Al-Qaida-Zentrale sozusagen, wo es um die Frage gegangen ist, darf man sozusagen Schiiten alle töten oder nicht. Ja? Also dieses speziell Antischiitische ist noch einmal was wir beim IS in der Form haben, aber nicht unbedingt bei der Al-Qaida, die ansonsten die Positionen und auch Methoden des IS teilt.
Wobei sozusagen die Ideologie, das ist, was dann sozusagen die Aufmunitionierung war, weil das war doch auch das Auffanglager der entwaffneten Truppen und der hohen Dienstgrade der irakischen Armee, die dort auch reingekommen sind. Und
also vor allem im Irak gab es ein Bündnis, wenn man so will, zwischen einem Teil der ehemaligen Baathisten und dem IS, wo die Baathisten geglaubt haben, sie können quasi den IS benutzen, um quasi auf deren Bajonetten wieder in Bagdad einreiten zu können. Und die haben, also wo sie Mosul übernommen haben, haben die Baathisten auch schnell ein paar Fotos von Saddam Hussein affischiert. Die waren aber innerhalb eines Tages wieder herunten. Ja? Und der IS hat sich am Ende des Tages der Baathisten bedient und nicht umgekehrt. Baath-Partei, die Partei, die unter Saddam Hussein den Irak regiert hat und deren andere Fraktion Syrien regiert.
In den 70er Jahren entstanden, eigentlich von einem Christen, also es ist eine sozialistische, eine sozialistische Partei, die quasi eine Einheitspartei ist, die ist ja ganz spannend eigentlich mit einer extremen Klientelpolitik die Strukturen der Klane eigentlich simuliert, so quasi als Gesellschaftsordnung von der Wiege bis zur Bahre da zu sein für die. Und das sind Einheitsparteien sowohl in Syrien wie im Irak.
Vor allem auch sehr arabisch-nationalistisch.
Ja. Genau.
Öffne nun fürs Auditorium. Abdul Mesih bei Abraham, ich habe dich schon länger auf der... Nein, du kriegst ein Mikrofon, bitte.
Ja, vielen Dank für die exzellenten Vorträge und Einsichten. Hat mich sehr gefreut. Nur bei Syrien bleibt bei mir so ein bisschen Nachgeschmack, dass einfach die Christen, da wurden die Orthodoxen, syrisch-orthodoxe insbesondere, und auch für Jezire, genannt, dass da Loyalität eben zum Regime besteht. Ich glaube, das wird oft nicht reflektiert, was denn die Alternative gewesen wäre. Generell gesehen, im ganzen Konflikt haben ja die Christen durch ihre Fragmentierung über ganz Syrien und auch nicht Bewaffnung oder nur zum Selbstschutz in lokalen Regionen, die hätten sowieso den Bürgerkrieg weder in die eine noch in die andere Richtung drehen können. Also Das ist erstmal der Stand. Aber was wäre Ihre Alternative? Wäre das dann die Moslembruderschaft wie in Ägypten? Also müssen Sie doch dann loyal sich zeigen zumindest. Vielleicht manchmal übertrieben, aber Sie sind loyal. Vor allem, und dann haben Sie auch noch in Kamischli gesagt, zu Toro, hat sich ja aufgeteilt, und Sie würden dann mit Assad arbeiten. Mhm. Im Grunde machen Sie nichts anderes als den Zentrum von Kamischli eigentlich in Selbstschutz. Was ist da an Kooperation? Ja?
Beides in den Startlöchern, zuerst Schwielinger, dann Ramsauer.
Ja, sie bestätigen eigentlich, was ich gesagt habe. Ja, die Christen, also die loyal zum Regime sind, tun das nicht aus Begeisterung zum Regime, sondern weil sie Angst vor den Alternativen haben. Also das habe ich, glaube ich, recht deutlich zum Ausdruck gebracht. Und ja, ich verstehe es, dass man Angst vor den Alternativen hat, aber das ist natürlich auch ein Erfolg des Regimes, dass am Ende sozusagen das von Anfang an darauf hingearbeitet hat, dass der Eindruck entsteht, wir oder die Dschihadisten. Ja. Und ich glaube nicht, dass das 2011 am Beginn sozusagen der syrischen Revolution tatsächlich schon die Alternativen waren. Es ist nicht zuletzt aufgrund des Agierens des Regimes zur Alternative geworden, ja, weil es am Ende tatsächlich sozusagen ja, innerhalb der bewaffneten Opposition die islamistischen Milizen waren, die übrig geblieben sind. Und die einzige andere Kraft ist jetzt, also die einzige nicht islamistische, real existierende Kraft in Syrien, die es im Moment als Alternative zum Regime gibt, sind die syrischen demokratischen Kräfte. Also sonst gibt es ja nichts mehr. Der andere sitzt im Exil.
Ich würd noch ganz gern was ergänzen, weil so diese Geschichte, das stimmt natürlich in den groben Zügen so, aber da gibt es zum Beispiel, ich versuche jetzt mich die ganze Zeit ihres Namens zu erinnern, eine Nonne, die wirklich als Propaganda-Offensive für den Assad aufgetreten ist und zum Teil auch gefakte Geschichten vertreten hat. Und so wie ich jetzt den, wenn ich in Damaskus sein habe können, christliche Vertreter erlebt habe, war das jetzt nicht eine defensive Haltung, was sollen wir tun, sondern eine sehr akzentuierte Pro-Assad-Haltung. Und gerade in den ersten 2 Jahren des Konfliktes hat es zwischen Assad und Dschihadisten, eine, wie es der Thomas richtig beschreibt, eine sehr große Gruppe an Moderaten, Trägern der Opposition. Ich weiß auch, dass die Teile der Christen zum Beispiel auch im syrischen Nationalkongress durchaus involviert waren. Und wir wissen alle hier, wie schwach das System im Libanon ist. Aber auch hier sehe ich sozusagen ein Proporzregime mit einer moderierenden christlichen Gruppe zwischen den Blöcken eigentlich eine sehr eine Rolle, die uns jetzt zum Beispiel fehlt in der Lösung. Ja. Und da haben sich eigentlich doch Teile der Christen mit ihrer ausgesprochenen Pro-Assad-Haltung schon zu Beginn des Konfliktes doch eigentlich einer wesentlich moderierenden Rolle beraubt. Also dieser Rolle, jetzt schaut es anders aus, da bin ich ganz bei Ihnen. Am Anfang hätte es anders ausschauen können, mit Hilfe der Christen.
Ich habe da noch 3 auf der Liste mit hinzufügen. Es ist mir aufgefallen, dass sie die Melkiten da ausgenommen hat. Das hätte ich jetzt nicht getan. Ich kann mich erinnern, ja, im Paulusjahr, dass Patriarch Gregorius Ludwig Laham eben organisiert hat, war ich Teil der kleinsten Delegation der österreichischen Bischofskonferenz dort. Und dann war ich nochmal der kleinere Teil derjenigen, die dann einen Besuch beim Assad gehabt haben. Nicht? Also wir sind dann in seinen Palast, in seinem Bunkerpalast da hinausgefahren und waren dann da draußen. Hans Hollerweg hat damals ein Foto von mir gemacht, wie er Assad die Hand gegeben hat und später hat er mir das dann geschickt und gesagt, wisst ihr jetzt aushängen im Schaukasten? Und ich gesagt, eher nicht. Aber das war eine Begegnung, übrigens eine sehr hochinteressante und auch eine sehr gebildete Begegnung, also die kann man an anderer Ort stehen. Aber da sieht man, da hat es einen ausgesprochenen guten Kontakt zwischen dem melkitischen Patriarchen und auch Assad gegeben. Also ich würde da vielleicht das gar nicht. Die Frage ist natürlich das, was Abdul Mesih gesagt hat, ist, was ist die Alternative? Ich habe noch 2 Suriani Radar jetzt, Aho Shemunkasho und dann Renia Matti und dann habe ich einen Kollegen Sudek, bitte. Ja. Aho, bitte.
Ja, ich bedanke mich für die wirklich exzellente Vorträge und vor allem diese detaillierte Beschreibung, das hört man ja eher selten, sowohl in Irak als auch in Syrien. Jetzt, wenn ich mir das so anhöre und so, ich bekomme mehr und mehr den Eindruck, als wären das jetzt interne Probleme in Syrien oder eben in Irak. Aber gleichzeitig, was hier noch nicht vorgekommen ist, die Frage der regionalen Situation. Nur jetzt nebenbei erwähnt in Diskussionen Russland, wieder in Russland ein Regime und so, dass man weniger kontrollieren kann von Westen oder beeinflussen kann. Aber für meine Frage ist mehr konkret auch auf die Rolle der Türkei. Die wurde erwähnt in beiden Vorträgen ganz kurz. Aber jetzt von Ihnen, Herr Schmidinger, Sie haben das auch erwähnt, ausdrücklich die Türkei mit den Angriffen noch heute, noch in Syrien und ja, in Irak, aber vor allem in Syrien und vor allem mit den Extremisten. Und die Türkei ist Teil der NATO und auch Teil des jetzt westlichen Bündnisses in diesem Sinne. Wie kann es heute noch sowas stattfinden und diese Angriffe der Türkei in ihre eigenen Interessen natürlich, aus gewissen Gründen kann man das auch verstehen, Pufferzone und so, vor allem auch mit den Kurden, aber in diesem Rahmen dieser Angriffe, da sind wieder diese kleinen Minderheiten, Jesidis und nicht zuletzt auch Christen da betroffen. Und wenn Sie dann schildern, wie in die Stadt Ras el Ain, die letzten Christen 2019 sind die weggewandert, und da kommt es in diesem Prozess eben zu mehreren Städten und Dörfern, wie die auch Habu-Region, wenn das jetzt von den Christen auch irgendwann keine Perspektive zu bestehen, da sterben eben nicht nur die einzelnen Personen, die da weggehen, irgendwo anders dann weiterleben, aber da stirbt dieser Kulturraum, als christliches Kulturraum, stirbt es aus mit jedem einzelnen Person, der da weggeht. Ich meine, nochmal, was kann man da auf der regionalen Ebene im Hinblick nochmal auf die Türkei sagen und was kann man auch im Hinblick hier aus dem Westen politisch, militärisch da Sachen anders vorschlagen? Und warum findet das so statt?
Wenn ich gleich antworten darf, also ich gebe Ihnen völlig recht, das sind, also ich, wenn ich sozusagen über den größeren Konflikt spreche, benutze ich sehr oft den Begriff eines transnationalen militärischen Konflikts. Also das Ganze ist, es ist ein Bürgerkrieg, aber es ist auch ein Bürgerkrieg, in dem eben nicht nur innersyrische oder innerirakische Akteure aktiv sind, sondern auch einerseits die Regionalmächte der Region, Türkei, Iran, Saudi-Arabien, teilweise auch Israel im Falle von Syrien, aber natürlich auch eben Russland und die USA. Und die lokalen innerstaatlichen Akteure sind sehr oft verbunden mit einer dieser Hegemonialmächte in der Region. Ich gebe Ihnen auch völlig recht, dass die Türkei ganz besonders, was die religiösen Minderheiten betrifft, aber eben auch was die Kurden betrifft, die ja überwiegend Sunniten sind, eine besonders negative Rolle spielt. Europa hat sich nicht zuletzt aufgrund des sogenannten Flüchtlingsdeals mit der Türkei hier sehr stark selbst von der Türkei abhängig gemacht. Ich persönlich kritisiere seit Jahren ganz besonders die Rolle Deutschlands diesbezüglich. Deutschland hat ja eine traditionelle Nähe zur Türkei, was zurückgeht bis auf die Waffenbrüderschaft im Osmanischen Reich, wo wir Österreicher damals auch dabei waren, aber die Deutschen sind sozusagen bei diesem Bündnis geblieben. Ja. Und leider spielt eine Partei, die sich in ihrem Parteinamen christlich nennt, hier auch eine besonders wichtige Rolle für dieses Bündnis mit der Türkei. Ja, also ohne die enge Kooperation des CDU-geführten Deutschlands, wobei die SPD-Außenminister da nicht wirklich eine andere Rolle gespielt haben, mit der Türkei wäre diese Art von expansionistischer Politik in Syrien zumindest nicht ganz so leicht möglich gewesen. Ja, aber wir haben uns selbst erpressbar gemacht durch unsere Angst vor Flüchtlingen. Das hat nicht nur Erdogan bemerkt, sondern es hat auch der Lukaschenko kürzlich gelernt, dass man damit relativ gut Politik machen kann gegenüber der Europäischen Union. Was soll ich sagen? Ich finde das katastrophal. Ja? Aber wie stark, vielleicht noch eine Anmerkung dazu, wie stark die restlichen Christen in der Türkei unter Druck sind, merkt man auch daran, vielleicht haben sie, nachdem sie sich alle an diesem Thema sehr interessiert sind, vielleicht haben sie sich einmal angeschaut, was die christlichen Kirchen in der Türkei gesagt haben oder sagen mussten, während die Türkei gegen diese Gebiete in Syrien vorgegangen ist. Ja. Sogar das armenisch-apostolische Patriarchat von Konstantinopel hat bei den Angriffen der Türkei auf Afrin und Serekaniye sich öffentlich hinter die türkische Regierung und den Angriff auf Syrien gestellt. Ja. Obwohl die Armenier in Syrien eben alle relativ loyal zur syrischen Regierung stehen. Ja. Und da scheint mir der Druck auf die eigenen christlichen Gemeinschaften in der Türkei so groß zu sein, dass man sich nicht mehr anders verhalten kann, als sich hinter die eigene Regierung zu stellen.
Das Wort an Leyla Bahti, die gibt eine Rückfrage. Die Allianz mit der Türkei in Deutschland, hat das nicht auch aufgrund der großen türkischen Bevölkerung, denn auch innenpolitische Gründe?
Das hat sicher auch mit, das ist sicher ein Grund, der mitspielt. Ja. Also Erdogan benutzt natürlich sowas wie Diaspora-Politik mit, um Staaten mit großer türkeistämmiger Bevölkerung unter Druck setzen zu können. Ja. Die Frage ist, wird es besser, wenn wir uns unter Druck setzen lassen? Ne?
Leyla Bahti, bitte, zuerst. Danach habe ich den Herrn Sudek.
Sie sind die Experten. Vielen Dank für diese ausführliche Information. Wenn wir uns ein bisschen die Geschichte anschauen, vom 1915 angefangen bis 1933, dass die Assyrer aus dem Irak nach Chabur geflohen sind und dort diese ganz über 33 Dörfer aufgebaut haben. Und diese Dörfer hat jetzt die Türkei eigentlich vernichtet. Und die ganze assyrisch-christliche Geschichte, Tradition, Kultur von ihren Wurzeln abgerissen. Und jetzt macht sie genau dasselbe im Nordirak. Wenn wir das beobachten, sie schießt eigentlich auf die assyrischen Dörfer. Mit dem Zusammenhang, dass sie sagt, sie möchte eigentlich die kurdische PKK von dort vertreiben. Aber es gibt dort keine türkische PKK. Wie sehen Sie die Zukunft oder die Lösung dieser assyrischen Christen auf Ninive-Ebene? Und wo gehört jetzt Chabur wirklich genau hin?
Thomas, fangen wir also an. Ich kann Ihnen nicht sagen, wo es hingehört, aber Sie haben recht, dass die Türkei, aber nicht nur die Türkei, ja, es, also die Türkei war jetzt vor allem direkt schuld an den Angriffen auf Tal Damar, sie, also es war auch der IS, also die Hauptvertreibung in der Habur-Region war der IS, der aber natürlich, da können wir lange darüber diskutieren, wie direkt die Unterstützung der Türkei für den IS war. Ja. Ja. Also die Türkei spielt dort absolut eine negative Rolle. Dasselbe gilt für den Nordirak, Sie haben völlig recht, diese Region, die seit einem halben Jahr ganz massiv angegriffen wird, nördlich von Amidiye, also der Grenzstreifen da zur Türkei, um ein Nuri heißt es auf Aramäisch, die Gemeinde dort, ist eine der letzten Regionen des traditionellen assyrischen Siedlungsgebietes, wo noch Assyrer leben, weil der Großteil ist ja dann Teil der Türkei geworden und dort gibt es keine Assyrer mehr. Und das erfordert eigentlich in Europa keinerlei Aufmerksamkeit. Ja. Ich fürchte, dass das zu einer weiteren Abwanderung der Assyrer aus dieser Region führen wird. Bei der Ninive-Ebene gibt es dann, also das ist wieder eine andere Region, gibt es noch ein zusätzliches Problem und das ist teilweise schon ein innerirakisches und auch innerchristliches, dass nämlich eben aufgrund der relativen Schwäche der Christen dort sich verschiedene christliche Akteure, verschiedene Verbündete gesucht haben. Eine ähnliche Entwicklung haben wir übrigens bei den Jesiden in Sinjar. Das heißt, dass die politischen Konfliktlinien teilweise zwischen den aramäischsprachigen Christen in der Ninive-Ebene gehen und dass die Frage, ob jetzt die Ninive-Ebene ein Teil der Autonomieregion Kurdistans werden soll, ob sie eine eigene Autonomieregion innerhalb des Iraks werden soll, ob sie Teil des Gebietes sein soll, das von Bagdad aus kontrolliert wird, eine ist, die innerchristlich zu massiven politischen Konflikten führt. Und was besonders tragisch ist in der Ninive-Ebene, finde ich, dass auch zwei verschiedene Opfergruppen des IS, nämlich die Christen und die Shabak, massiv aneinander geraten sind, was damit zu tun hat, dass, also die, das Gebiet war nie nur christlich besiedelt, sondern es war eher so, dass die Städte überwiegend christlich waren und zwischen den Städten in den Dörfern die ländliche Bevölkerung, teilweise eben Angehörige einer Art kurdischsprachige, das ist eine Sonderform des kurdischen Bevölkerung, die einer schiitischen Heterodoxie angehören, teilweise gelebt haben, nämlich eben die Shabak. Und jetzt sind in einigen Städten, wo die Christen ausgewandert sind nach 2014, haben diese Christen ihre Häuser den Shabak verkauft. Und das hat wiederum dazu geführt, dass die Shabak die Unterstützung von schiitischen Milizen, diesen Hashd-e-Shabis bekommen haben, in dieser Region mehr ein politisches Gewicht bekommen haben und die Christen, die noch nicht ausgewandert sind oder zurückgekehrt sind in ihre Häuser, in diesen Städten sich wiederum von den Shabak bedroht und marginalisiert gefühlt haben. Und dadurch sind einige Städte, die bis 2014 mehrheitlich christlich waren, heute mehrheitlich von Shabak bewohnt. Man kann den Shabak natürlich auch nicht böse sein, dass die aus ihren extrem ärmlichen Dörfern, sobald sie die Gelegenheit dazu haben, in die christlich dominierten Städte ziehen und wenn die Christen ihnen die Häuser billig verkaufen, weil sie auswandern wollen, dann kaufen sie die Shabak. Ja? Und die verbliebenen Christen sind dann natürlich sauer, dass die ehemals christliche Stadt jetzt plötzlich 70% Shabak-Einwohner hat. Also wir haben da einen Haufen lokale Konflikte, die nicht so einfach lösbar sind. Ja. Und die politischen Konfliktlinien gehen teilweise wirklich durch die christlichen Communities durch, weil sowohl die regierende Partei in der Kurdistan-Region des Irak, also die Demokratische Partei Kurdistans von den Barzanis, als auch verschiedene arabische und schiitische Kräfte versuchen, ihre jeweiligen christlichen Klientelgruppen sozusagen auch gegeneinander auszuspielen. Die bewaffneten Gruppen zum Beispiel, die man in deiner Präsentation gesehen hat, ja, die Nineveh Protection Forces, ja. Units, die sind gegen die Regionalregierung Kurdistans und die PDK, ja, und wollen dort eine eigene Autonomieregion. Und umgekehrt sitzen die christlichen Minister, die in ein Kaua, in dieser Stadt, wo wir die Marienstatue gesehen haben, leben, sitzen, sind sozusagen abhängig von der PDK und singen das Lied der Basanis. Ja. Und das führt zu heftigen innerchristlichen Konflikten in der Ebene, die, glaube ich, so ohne weiteres nicht lösbar sind, solange die eben jeweils von stärkeren Akteuren außerhalb abhängig sind.
Das führt mich zu meiner eigentlich kleinen Replik, die eine Stunde dauern könnte. Aber man kann es auch in zwei Sätzen sagen. Ich glaube, was der Thomas jetzt gerade beschrieben hat, in seiner wirklich großartigen Detailliertheit, zeigt aus meiner Sicht, dass die Lösung, wie jetzt diese Länder verfasst und regiert sind, nicht machbar ist. Wir leben hier auf der Basis einer Tradition des Osmanischen Reiches mit vielen seinen Schwächen, das aber auch sehr viel Autonomie im Inneren zugelassen hat. Diese Autonomie, diese verschiedenen Pole in Nationalstaaten zu pressen, gerade hier mit der Grenze zwischen dem Irak und Syrien, die so im Lineal gezogen wird. Ich glaube, dass es eine Vision braucht für die gesamte Levante, eine neue Form des Regierens zu finden, und es ist sehr, sehr dringend, denn wir stehen davor, dass ähnlich wie in Taliban Non-State Actors, also wie Hezbollah im Lebanon, wie Hashd al-Shabi-Gruppen, schiitische im Iran, da die Macht übernehmen und wir dann vor ganz großen Problemen stehen. Und diese Vulnerabilität der christlichen Community gegenüber der Türkei illustriert ja eigentlich, meiner Meinung nach, dass nur eine Stärkung einer Verfasstheit und einer pluralistischen Verfasstheit eigentlich nicht nur die Christen schützt, sondern alle Minderheiten schützt. Und in dem Moment, wo auch vom Ausland hier nicht eine Gruppe hervorgenommen wird, sondern die Stärkung der Pluralität insgesamt als quasi als wichtiges politisches Ziel definiert wird, wie auch vielleicht ein bisschen das Problem lösen, das zuerst angeklungen ist, was tut man eigentlich damit, dass die Christen als Teile des Orients immer wieder identifiziert und teilweise auch kritisiert und verfolgt werden. Hier würde ich sagen, da wäre es gerade von der christlich bewegten Community in Europa, in den USA ganz zentral, von Syrien bis Lebanon, bis dem Irak, drei Staaten, die gerade zerbrechen vor unseren Augen, die so nicht mehr weiter regiert werden können, hier ganz zentral an Visionen zu arbeiten, eben mit dem Schutz dieser Pluralität. Und eben auch, wie Sie dieses Beispiel, das Sie erwähnen, auch der Schutz gewisser Communities vor dem Angriff aller, ich denke, das soll immer die Aufgabe der Gemeinschaft sein.
Die Schwierigkeit der inneren Einigkeit bei der Ninive-Ebene ist nicht nur innerhalb des Iraks, sondern zum Beispiel bei der chaldäischen Kirche, auch zwischen den Chaldäern, die im Irak sind, und zum Beispiel den Chaldäern, die in den USA sind. Da gibt es innerhalb der Synode, der Diaspora, ganz große Spannungen diesbezüglich. Und das vermischt sich dann wieder mit assyrischen Nationalismus, nicht? Und,
ja, aber diese Spannungen bilden ja die Unentschlossenheit, die Machtkämpfe ab. Ja. Und ich glaube, diese Spannungen sowohl innerkirchlich wie auch jetzt in den Ländern löst sich ja nur, wenn man das wirklich immer das Kind beim Namen nennt und sagt, diese Staaten sind gescheitert. Sorry, da gibt es keine Gewinner, wie man es auch gesehen hat im syrischen Konflikt. Es gibt auch keine Gewinner im irakischen Konflikt.
Der Kabur selber ist ja auch schon ein Produkt von religiös-ethnischer Ansiedelung, weil das war eine, man wollte die Assyrer, die das Heimatgebiet in Hakkari verloren haben im Laufe des Ersten Weltkrieges und danach, dann wollte die UNO an verschiedenen Orten die Assyrer ansiedeln, das ist sogar Brasilien im Gespräch gewesen, dass man das ganze Volk aus dem Hakkari dann nach Brasilien ersetzt. Und man hat sie dann in dieser trostlosen Gegend, zunächst das Kabur, eine trostlose Gegend, ist, ja. Mit Stefan, wir zwei waren gemeinsam dort. Und dort haben die jetzt sozusagen seit den 30 Jahren etwas fruchtbar gemacht und jetzt ist die Tragik wieder, dass es wieder zerstört wird. Herr Sudek, bitte.
Vielen Dank. Vielen Dank, Daniel Sudek vom Kultusamt im Bundeskanzleramt. Bei meinem letzten Aufenthalt im Libanon, längeren im Südlibanon, habe ich wie in vielen anderen Nahostländern sehr viele Gespräche geführt und immer wieder ist es repräsentativ, höre ich zum Beispiel gerade im Südlibanon, wenn ich mit Christen spreche und auf die Situation mit Hisbollah und das Zusammenarbeiten mehr oder weniger, die Rückmeldung, nein, es ist das kleinere Übel, weil die Hisbollah sorgt für einen sozialen Markt, für soziale Versorgung und das funktioniert so weit. Wir würden zwar gern anders, aber wir können nicht. Und jetzt ist auch meine Frage, und ich glaube, das kann man auch auf den, natürlich in anderer Konstellation, aber auch auf Syrien, welche Rolle oder Ihre persönliche Meinung, wie kann Österreich hier einen Beitrag leisten, also nicht unbedingt Big Player, und welche Rolle sollte hier Österreich einnehmen, um auf der einen Seite diese Abhängigkeit, man kann es nicht komplett minimieren, aber vielleicht auch geringer zu halten und auf der anderen Seite auch eine Koexistenz, eine friedliche Koexistenz zu schaffen, wird auch nicht möglich sein aus Österreich, aber zumindest hier einen Beitrag dazu zu leisten. Oder ist es, soll Österreich hier auch innerhalb der Europäischen Union eine klare Rolle einnehmen? Das würde mich sehr interessieren.
Ich würde das gerne an die Frau Ramsau zunächst geben. Sie haben von kluger Hilfe vor Ort gesprochen und haben das Beispiel mit Bildung und Krankenhaus gebracht. Kann man das ein bisschen weiterdenken im Sinne von der Anfrage des Bundeskanzleramtes?
Also worauf ich achten würde, ich denke jetzt gerade an einem Vorfall mit dem Bundeskanzleramt, worauf ich achten, nicht persönlich, sondern insgesamt achten würde, ist absolute Unparteilichkeit, ja. Ich glaube, wir wissen alle, was ich meine. Ich glaube einfach, dass es wahnsinnig schwierig ist, so wie es ich auch erlebe, wenn ich mit den Leuten rede. Wenn das Gefühl entsteht, die Christen würden bevorzugt von Europa, die würden von einem Land bevorzugt oder Österreich würde ein Land in einem Konflikt bevorzugen, das ist etwas, was ich als sehr kontraproduktiv erlebe, gerade auch im Kontext des jüngsten Gaza-Konfliktes. Andere Baustelle. Ich glaube, dass es ganz wichtig ist, dass Benchmarks definiert werden für Hilfe vor Ort. Die darf nicht konfessionell priorisiert werden. Und auch NGOs, die oder Staaten, die auf gewisse Seite eingreifen, hier besonders darauf zu achten, dass alle das Gefühl haben, gleichermaßen zu profitieren. Hilfe vor Ort in Syrien. Hier gibt es etwas, was wir außenpolitisch aus meiner Sicht dramatisch unterschätzen. Hinter den Kulissen höre ich, gibt es ja entsprechende Verhandlungen. Ja. Aber jetzt nicht, als wie Österreicher sagt, der öffentlich auftritt. Österreich hat als Staat im Syrien, im Kontext mit diesem Regime und auch zum Teil im Libanon, aufgrund des Engagements am Golan sehr, sehr gute Karten. Wir sind ein Land, das potenziell akzeptiert wird als Gesprächspartner, gerade auch jetzt von Syrien. Ich lasse jetzt den Libanon kurz beiseite. Und hier aber auch natürlich hat das einen Impact. Ich glaube, dass Österreich sich wesentlich mehr zutrauen sollte und hier klarer auftritt. Und ich denke nicht, dass man es dabei belassen sollte, schrägstrich darf, dass man sagt, na, der Hezbollah, jetzt hat er auch noch ein bisschen Erdöl gekauft im Iran und schön langsam, aber sicher wilde Geschichte, aber eine Talibanisierung des Libanons durch die Hezbollah, Achtung, da habe ich jetzt einige schiefe Vergleiche angestellt, ist eine reale Gefahr. Also das ist für mich aus meiner Sicht nicht parteigebunden, nicht in einem Konflikt möglichst parteifrei zu sein und möglichst auch, wenn man konfessionell hilft, doch immer das Gefühl gibt, allen Konfessionen gleichermaßen zu unterstützen.
Also ich stimme dir völlig zu. Ich glaube, dass Österreich leider da jetzt durch einige Aktionen in letzter Zeit ein bisschen was von seiner Credibility als Ort der Diplomatie auch verspielt hat. Aber das ist nicht völlig weg, was wir da mal hatten, sage ich mal. Und ich glaube, gerade als kleiner Akteur wären wir ein Ort der Diplomatie, wenn wir entsprechend mit entsprechendem Wissen uns da engagieren würden, sage ich mal, und dieser gewissen Neutralität. Ich möchte nur noch eine Sache ergänzen, weil es gibt schon natürlich Gruppen, besonders vulnerable Gruppen, die man tatsächlich aus der Region rausnehmen muss. Ja.
Ja.
Also zum Beispiel diese weiblichen Vergewaltigungsopfer des IS, die teilweise auch von den eigenen Familien abgelehnt werden. Das betrifft jetzt nicht nur jesidische Frauen, das betrifft eigentlich noch schlimmer fast schiitische Frauen, wo das so tabuisiert ist, dass das überhaupt nicht thematisiert wird, überhaupt in der Öffentlichkeit.
Oder die ihre Kinder nicht mitnehmen dürfen.
Genau, da haben wir ja vor Jahren mal, habe ich da versucht, mit dem EU-Abgeordneten Joe Weidenholzer, mit dem damals noch Landesrat, dem späteren Gesundheitsminister zumindest eine Aufnahme, ähnlich wie in Deutschland. Wir wollten wenigstens 300 jesidische Frauen herbringen. Das ging, da hat die Bundesregierung blockiert. Ja. Dass solche kleinen Kontingente zumindest von den wirklich vulnerablen Gruppen nicht gehen, finde ich schon sehr traurig sozusagen. Und da könnte man, glaube ich, schon einiges machen. Ja. Und dann denke ich mir, dass man schon natürlich mittelfristig auch als kleines Land vor allem auch auf der Ebene von Austausch was machen kann. Ja? Also es geht ja auch um die zukünftigen Eliten zum Beispiel, ja? Dass man mehr in, ich meine, ich bin halt eher jetzt einer, der so Unis im Blick hat, ja? Aber Austausch mit Universitäten, wo Leute einmal ein Gastsemester in Europa machen können oder Lehrende einmal runtergehen können. Ich habe gelegentlich Gastvorlesungen im Irak gehalten und habe wahnsinnig tolle Diskussionen über Demokratie und Föderalismus mit Studierenden, auch im Süden des Irak, ja, nicht nur in den kurdischen Gebieten, an der Universität von Kufa zum Beispiel mit Leuten gehabt. Aber das passiert bei mir jetzt alles nur auf quasi persönlichem Engagement. Und wenn man da so Ort, ähnlich wie Erasmus-Programme mit dem Nahen Osten machen würde oder so, glaube ich, dass man mittelfristig auch einiges an positivem, durchaus auch wechselseitigem Austausch machen könnte, der mittelfristig auch unsere Debatten über den Nahen Osten und den Islam befruchten, nicht nur umgekehrt. Ja.
Nur eine ganz kurze Ergänzung, weil es mir so ein großes Anliegen ist. Hilfe vor Ort sollte auch eine schnelle Eingreiftruppe haben. Ja? Wenn ich jetzt auf Twitter von meinen Freundinnen in Beirut lese, dass Chemotherapien abgebrochen werden müssen, obwohl es für die Krebspatientinnen noch gute Chancen des Überlebens gibt, weil keine Medikamente mehr da sind aufgrund der katastrophalen wirtschaftlichen Situation, dann verstehe ich nicht, warum eine Welt, die es schafft, zum Mond zu fliegen, jetzt benutze ich wieder eine Plattitüde, hier nicht, wenn solche Meldungen von der Uniklinik in Beirut auftauchen, nicht sofort hier die Chemotherapien zur Verfügung gestellt werden, warum im Libanon Menschen momentan an Krebs, an heilbaren Krebs sterben, weil es einfach diese Medikamente nicht mehr gibt. Das wäre eine Rolle, wo ich sage mal, Österreich, gerade auch über die Warme, die nennen Sie jetzt mal beim Namen, eine enge Verbindung hat zu den Gesundheitssystemen im Nahen Osten, dass wir da einfach da sind. Und nicht lang irgendwelche Zahlen herumschoklieren, sondern wenn solche Meldungen kommen, das übernimmt jetzt das AKH in Kooperation mit der Uniklinik Beirut. Das sind nämlich genau diese ganz konkreten Hilfsangebote, die dann nachhaltig auch in der Bevölkerung das Bild eines Landes oder einer Hilfsgruppe verändern.
Eine letzte Frage, geht sie gerade noch aus und dann entsprechend kurz dann auch antworten, damit wir wieder rechtzeitig passen. Regina Augustin, bitte.
Ja, danke schön für diesen differenzierten Einblick. Wir haben das ja nicht ganz uneigennützig, diese Veranstaltung auch mit Ihnen geplant. Im Vorstand sind wir bemüht, eben dieses Erzählen der Christenverfolgung möglichst auszulassen, weil wir es eben auch in dieser ganz schwierigen Situation verstehen. Und trotzdem ringen wir dann immer mit dem Slavomir auch, welches Foto verwenden wir, welche Sprache verwenden wir, weil wir ja einfach auch von Spendengeldern abhängig sind, um Unterstützung leisten zu können. Ich bin ganz froh, dass Sie jetzt gesagt haben, gute Unterstützung von vor Ort. Ich merke, wir haben sehr gute Partner, sehr lokal und reagieren da auf Bedarf. Und meine Frage wäre jetzt einfach an Sie, wenn ich mir jetzt haben wir zwei Länder in den Fokus gehabt, Irak und Syrien, wenn wir jetzt noch den Libanon und die Umgebung und die Regionen dazu nehmen, dann wird das ja alles nicht einfacher. Hm. Was würden Sie uns jetzt als Hilfswerk von Ihrer Seite für eine achtsame Kommunikation vielleicht noch als Tipp mitgeben, um auch diesen so vielleicht ein bisschen einen Bildungsauftrag hier in Österreich gerecht zu werden? Also ihr merkt, es ist mir ein großes Anliegen, da nicht in Fallen zu tappen wie andere Hilfswerke, die meiner Meinung nach mit zu pauschalen Urteilen auch diese Region bepflastern. Danke.
Also ganz kurz, ich glaube, Bildsprache ist tatsächlich wichtig, also keine muslimischen Klischeebilder verwenden, also die Kopftuchfrau und der Niqab und so weiter, ja, oder der Bärtige mit der Kalasch, ja, und vielleicht eben nicht nur auf die Christen fokussieren, ich weiß, das ist euer Thema, aber eben stärker fokussieren auf Umgang mit Diversität, auch mit religiöser Diversität, auf die Rolle, also auf die Lebensberechtigung von Minderheiten aller Art, ja, so in die Richtung würde ich einmal gehen. Ja. Aber ich muss gestehen, dass ich meine, ich kenne euch natürlich, aber ich kenne nicht jede Publikation, die von euch in den letzten Jahren verfasst worden sind. Also insofern kann ich in dieser Antwort nur bedingt darauf eingehen, wie das bisher gelaufen ist. Aber in die Richtung, glaube ich, könnte Kommunikation gehen und würde dann trotzdem hoffentlich eure Spenden nicht einbrechen lassen.
Ich würde ganz, wie ich es anfangs schon erwähnt habe, ganz stark auf die Frage mal klären, für die Organisation, welche Rollen sollen den Christen vor Ort spielen? Was ist denn eigentlich unsere Aufgabe? Ist die Aufgabe der Christen? Und wenn ich denke jetzt gerade an das American Colony Hotel, verzeihen Sie, dass ich schon wieder so romantisch bin. Es war ein Krankenhaus im Unabhängigkeitskrieg in Jerusalem, in Ost-Jerusalem. Krankenhäuser, Universitäten, wie es der Thomas gerade erwähnt hat. Also wenn ich dann irgendwann einmal die christliche Identität gewaltfrei identifiziere, sozusagen im Sinne von nicht missionierend, ja, und das dann stärke, glaube ich, ein ehrliches Bekenntnis zu dem, was Christsein vor Ort bedeutet, ist man fast ein authentisches Statement lieber als zu tun. Ja, Pluralität und ein starker Irak, der alle Minderheiten schützt, schützt auch die Christen. Ist ganz klar. Aber wir, die Christen, hatten historisch diese Rolle. Und da wollen wir anknüpfen als Organisation, um das zu stärken. Ich glaube, das erhöht diese Ehrlichkeit der christlichen Besonderheit gegenüber vor Ort und auch hier die Glaubwürdigkeit.
Danke vielmals. Ich finde das eine sehr schöne Schlussperspektive, dass man nicht nur einen negativen Diskurs, sondern auch einen ganz positiven Diskurs zeigt über den Beitrag des Christentums insgesamt im Orient. Wir haben das mit Pro Oriente auch immer wieder versucht. Leider gibt es dahinter dann auch trotzdem das Damoklesschwert, nicht, also, dass es da gibt und man muss dann halt entsprechend ermutigen. Ganz, ganz herzlichen Dank, Frau Amsauer und Herr Schmiedinger, für diesen total spannenden Vormittag. Wirklich wohl darum gefühlt, umgeben von Interessensgebieten, die mich total interessieren. Das war
danke ganz gut euch
und danke vielmals. Ich möchte noch einen herzlichen Applaus und